Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der das Unterhaltungsfernsehen in Deutschland maßgeblich geprägt hat, als Unterhaltungschef von WDR und ZDF. Guten Morgen und herzlich willkommen, Axel Bayer.
Ja, herzlichen guten Morgen.
Wie sieht aktuell Ihre Verbindung zum deutschen Fernsehen aus?
Ich bin begeisterter Fernsehzuschauer nach wie vor.
Was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht?
Naja, Sie haben ja gesagt, ich komme aus der Unterhaltung und deswegen bin ich nach wie vor begeisterter Zuschauer von großen Unterhaltungssendungen, wobei die Begeisterung unterschiedlich ausgeprägt ist.
Aha.
Es gibt durchaus Unterhaltungssendungen, deren, sagen wir mal, da bin ich nicht ganz so begeistert, wenn ich sie mir angucke, wie zum Beispiel gerade Promi Big Brother, weil ich frage mich, wo denn eigentlich die Prominenten sind, die man uns da versprochen hat im Titel.
Aha.
Aber ansonsten, also große Shows gucke ich nach wie vor. Ich fand es ein bisschen schade. Ich habe am Samstag zum Beispiel die Sendung mit Roland Kaiser gesehen, dass eben halt einfach jetzt Corona-bedingt so Einschränkungen Aha. sind, was die Stimmung an sich betrifft.
Ja.
Aber nach wie vor, ich finde Unterhaltung super.
Gibt es denn diese großen Shows überhaupt noch unter der Prämisse A, die ganze Familie soll angesprochen werden und B, die Quote muss dann auch entsprechend sein?
Nein, die ganze Familie kann gar nicht mehr angesprochen werden, weil wir einfach ein komplett verändertes Sehverhalten inzwischen haben. Also wir arbeiten sehr viel, das Fernsehen insgesamt arbeitet ja sehr viel zielgruppenspezifischer. Aber natürlich versucht man nach wie vor einfach immer Mehrheiten zu verschaffen. Ich meine, das ist der eigentliche Ziel, warum wir antreten. Wir wollen Wirkung, wir wollen Mehrheiten haben. Und diese Mehrheiten sind aber eben inzwischen relativ. Ne? Also ja. Ich meine, wenn wir noch bei großen Shows manchmal 8, 9, 10 Millionen Zuschauer hatten, sind wir heute froh mit 4.
Haben Sie im Nischenfernsehen, also in Spartenprogrammen, auch Leute gesehen, entdeckt, von denen Sie denken, die hätten auch an anderer Stelle mal was verdient?
Ja, wobei, also ehrlich gesagt, da gucke ich jetzt heute nicht mehr so wahnsinnig oft. Ich sehe zwar manchmal noch so in dritten Programmen auch und denke mir, ach, das sind eigentlich gute Leute. Aber da geht es mir dann als älteren Menschen schon so, dass ich denke, den Namen musst du dir merken und 5 Minuten später habe ich ihn schon vergessen.
Okay, weil Sie Roland Kaiser angesprochen haben, der ja seit Jahrzehnten in dieser Unterhaltungsbranche ist. Macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr, bestimmte Leute zu recyceln?
Das glaube ich nicht. Ich meine, Roland Kaiser ist ja das beste Beispiel dafür. Den hat man schon so oft tot gesagt und inzwischen macht er seine Riesenveranstaltung da auf den Elbwiesen und ist eben nach wie vor eine große angesagte Nummer. Der hat sich natürlich auch immer wieder fit und jung gehalten. Das funktioniert ja. Oder nehmen Sie diese Sendung mit Florian Silbereisen. Die galten auch schon mal inzwischen als Friedhofssendung und heute sind sie mit 6 Millionen Zuschauern nach wie vor extrem erfolgreich.
Was ist mit einem wie Kerner, der mal eine ganz große Zeit hatte beim ZDF, dann zu Sat.1 gewechselt ist, weil er gedacht hat, er nimmt die Millionen an Zuschauern mit, was nicht funktioniert hat?
Ich glaube, dass bei Herrn Kerner das Problem ist, dass keiner mehr so genau weiß, wofür steht er eigentlich. Kerner war super im Sport. Kerner hat eine durchaus beachtenswerte Talkshow gemacht. Und dann wurde er sehr beliebig in seinen Unterhaltungssendungen. Und das ist eben das Problem. Ich glaube, niemand kann inzwischen alles. Zielgruppen sind der entscheidende Punkt. Pilawa ist als Quiz-Onkel granatenmäßig gut. Mhm. Wenn der sich jetzt hinstellen würde und würde sagen, ich mache auch so eine Show wie Herr Silbereisen, das wird ihm doch keiner abnehmen.
Axel Bayer, unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute, gebürtiger Hanseat, also kommt aus Hamburg, lebt seit vielen Jahren in Köln. Hat eigentlich vor Urzeiten mal Erziehungswissenschaften studiert und ist dann beim Theater gelandet. Korrekt soweit?
Soweit korrekt, ja.
Was haben Sie beim Theater gemacht?
Ach, ich habe schon angefangen, ehrlich gesagt, Theater zu spielen. Da war ich 15. Natürlich neben der Schule. Das heißt, ich konnte nur Weihnachtsmärchen spielen, weil das wurde immer tagsüber dann aufgeführt. Nachmittags, das ging. Dann war ich erst Schauspieler, also nachdem ich mit der Schule fertig war. Studium habe ich gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, du lernst erst mal was Anständiges. Und habe dann erst Schauspieler gemacht und dann irgendwann bin ich in das Regiefach gewechselt.
Okay, das haben Sie ein paar Jahre gemacht, waren an verschiedenen Theatern, auch in Pforzheim beispielsweise. Mhm. Und da gab es dann auch diese Verbindung zu Stuttgart mit dem Ergebnis, dass Sie eine Fernseh-Kabarett-Sendung für den damaligen SDR, den Süddeutschen Rundfunk, viele Jahre auch moderiert haben, korrekt?
Ja, Radio, muss man sagen. Das ist eigentlich eine Radiosendung gewesen, die nur einmal im Jahr in so einer Zusammenfassung, so eine Best-of-Geschichte wurde dann fürs Fernsehen aufgezeichnet. Okay. Ansonsten war das eine Radiosendung, die fand alle 4 bis 6 Wochen statt. Öffentliche Veranstaltungen hier im Renitenztheater in Stuttgart, in dem alten Renitenztheater, muss man sagen, auf der Königstraße. Und das habe ich, ich glaube, fast 10 Jahre lang moderiert.
Und das war sozusagen die Eintrittspforte für Sie zu dem, was Sie dann beruflich gemacht haben, Unterhaltungsfernsehen in Deutschland mit verschiedenen Stationen. Welche war die wichtigste für Sie im Rückblick?
Ehrlich gesagt, ich fand jede wichtig. Ich habe natürlich zunächst mal beim WDR Fernsehen gelernt als Redakteur. Dann war ich Unterhaltungschef beim damaligen Sender Freies Berlin. Den gibt's ja heute nicht mehr, liegt aber nicht an mir. Mhm. Da habe ich gelernt, wie es an so einem kleinen Haus eigentlich zugeht und wie man auch versuchen muss, mit vergleichsweise wenig Geld und vielen Partnern Programm zu machen. Aber immerhin haben wir dann damals beim SFB die Rudi Carell Show gemacht. Lass dich überraschen. Und Harald Schmidt hat seine ersten Fernsehsendungen beim SFB gemacht.
Haben Sie eigentlich die ganz alten, also wenn Sie diese frühen Jahre ansprechen, 80er Jahre, haben Sie diese ganz alten Frankenfeld und Kuhlenkampf, haben Sie die noch erlebt?
Ja, also Frankenfeld sozusagen quasi gegen Ende. Deswegen habe ich damals auch, als ich dann beim ZDF war, hatte ich nach langen Verhandlungen mit Lonnie Kellner, habe ich den damaligen Frankenfeld-Nachlass für das ZDF gekauft. Mhm. Und der ist also dort jetzt quasi sozusagen im Fernsehmuseum gelandet. Mit Kuhlenkampf habe ich seine letzte große Show gemacht, bevor er dann zu RTL gewechselt ist.
Okay, das waren die richtig großen Stars damals, auch mit entsprechenden Eitelkeiten ausgestattet.
Ja, und für mich natürlich, ich meine, ich kannte die nun, seit wir zu Hause einen Fernseher hatten. Ja, also ich habe da schon auch natürlich einen gehörigen Respekt vor deren Lebensleistung gehabt, gar keine Frage. Aber habe eben festgestellt, wie alle, ich meine, es kochen alle nur mit Wasser und letztendlich sind sie alle darauf angewiesen, dass ihnen dann guter Content geliefert wird, auf dem sie sozusagen ihre Pirouetten drehen können.
Und alle laufen dann schlussendlich mit ihrer Berühmtheit Gefahr, zu spät aufzuhören?
Ja, das ist für viele so, weil Aufmerksamkeit ist eine Droge. Und von dieser Droge kann man sehr schwer lassen, weil es natürlich auch viele Annehmlichkeiten im Leben hat. Unannehmlichkeiten übrigens auch, aber auch viele Annehmlichkeiten. Ich erinnere mich, dass Carell mal eine Geschichte von sich selber erzählt hat. Er war im Urlaub in Florida, weil er gesagt hat, er muss mal weg, dieses ewige, oh, der Rudi. Er konnte es nicht mehr hören. Er wollte nach Florida, wo ihn keiner kennt. Das hat er genau eine Woche ausgehalten. Dann ist er nach New York geflogen. Kennedy Airport, hat geguckt, wann kommt eine Maschine aus Deutschland, hat sich im Ankunftsbereich aufgehalten und hat gewartet, bis Leute kamen. Und als die ersten sagten, ach, der Rudi, da war er froh und ist wieder zurückgeflogen.
Okay. Axel Beyer, Professor in Köln, wofür, Herr Beyer?
Was soll man schon machen nach so einem Leben Medienwirtschaft?
Medienwirtschaft heißt?
Also das ist Medienmanagement und Kommunikationsmanagement. Aha. Also wir bilden da an der Hochschule Fresenius Leute aus, die eben halt einfach dann später ins Marketing gehen. Manche gehen auch in die Produktion von irgendwelchem Bewegtbildkino oder Fernsehen, aber die meisten sind wirklich dann später im Marketing.
Marketing im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden in dieser Branche?
Unbedingt sogar, weil letztendlich geht es immer um Geld. Mhm. Es geht immer darum, dass Medienprodukte finanziert oder refinanziert werden. Und dafür braucht man schlicht und einfach Marketing. Denn wenn die Leute nicht wissen, dass es etwas gibt, wie sollen sie es dann kaufen oder ansehen oder anklicken oder was auch immer?
Ist die Finanzierung schwieriger geworden im Laufe der Jahre?
Ja, weil die Angebote natürlich vielfältiger geworden sind. Ich meine, den Markt hat es immer gegeben und die Möglichkeit, heute von Unternehmen auszuwählen, ist sehr viel spezifischer geworden. In einer Zeit mit 3 Fernsehprogrammen war das einfacher. Oder, und heute habe ich eben halt das Fernsehen und das Internet und die Zeitung und das Radio und. Ne?
Früher wollten unfassbar viele junge Leute, das Zitat war dann, irgendwas mit Medien machen. Das ist heute, glaube ich, so nicht mehr.
Nein, das ist definitiv so nicht mehr, weil das hat zwei Gründe meiner Meinung nach. Ein Grund ist natürlich, dass alle hören, dass es in den Medien auch nicht mehr so einfach ist, Geld zu verdienen. Und das Zweite ist, dass eben die Medien auch so diversifiziert sind. Dass, wenn man von Medien redet, denken manche Leute immer nur, man Zeitung oder Fernsehen. Natürlich gehört da Online dazu, natürlich gehören Computerspiele dazu, natürlich gehört Mobilfunk dazu, natürlich gehört die Außenwerbung, die digitale Außenwerbung dazu. Das ist ein unglaublich großes Gebiet. Und wird alles nicht mehr unter Medien subsumiert.
Und die traditionellen Medien stehen ja aus zwei Gründen unter Druck. Zum einen der Werbemarkt quasi weg mit dem Ergebnis, dass es für die Tageszeitung beispielsweise ganz schlecht aussieht. Und dann eben auch die Geschichte, dass eine bestimmte Fraktion zumindest die klassischen Medien für notorische Lügner hält.
Ja gut, aber das ist ja glücklicherweise eine Minderheit. Aber in der Tat ist es natürlich so, durch die Medienvielfalt, die wir haben, logischer verteilen sich eben die Werbeeinnahmen auf viel mehr Anbieter. Dadurch bedeutet für den Einzelnen, die Tortenstücke sozusagen des Kuchens werden kleiner, wenn mehrere Leute an so einer Torte partizipieren wollen. Das bedeutet, dass alle natürlich an Einnahmenverlust leiden. Wenn sie weniger Einnahmen haben, können sie weniger anbieten. Das bedeutet auch, es gibt weniger Abnehmer. Das ist so eine Spirale nach unten. Ja, das ist das große Problem dabei.
Welche Rolle spielen die sozialen Medien für das klassische Fernsehgeschäft?
Eine ganz große sogar. Also man hat ja eine Zeit lang geglaubt, um Himmels Willen, man muss alles tun, zum Beispiel um Mitschnitte oder Ausschnitte auf YouTube zu verhindern. Und heute weiß man, dass das die beste Werbung ist, die man überhaupt haben kann. Erstens wird YouTube von allen gesehen. Das heißt, das ist gar nicht zielgruppenspezifisch, sondern jede Altersgruppe nutzt YouTube. Auch die Älteren. Ich weiß, wovon ich rede. Klopfe mal kurz auf die Schulter. Und das andere ist eben halt einfach, dass auch die Tatsache, dass man über die sozialen Medien bestimmte Leute erreichen kann, die vielleicht gar nicht mehr gucken, weil sich aber Informationen auf viralem Wege verbreiten, also sozusagen von Nutzer zu Nutzer weitergegeben werden, da auch das ist ein wichtiges Marketinginstrument heute.
Immer ausschlafen ist auch keine Lösung. Das ist A, eine Erkenntnis und B, der Titel des Buchs von Axel Beyer, der heute Vormittag unser Gast ist, in SWR 1 Leute, bezieht sich auf die Zeit, die angebrochen ist, als sie ihr eigentliches, erfülltes, arbeitsreiches Berufsleben beendet haben.
Genau, weil das Problem ist ja, jeder weiß, dass dieser Zeitpunkt kommt. Und man hat immer das Gefühl, Gott sei Dank, das wird dann schön, dann habe ich endlich Zeit, dann kann ich endlich ausschlafen. Und man stellt eben fest, dass immer ausschlafen dummerweise keine Lösung ist, weil so ein Tag hat ja 24 Stunden. Und selbst wenn man jetzt 9 oder 10 davon verschläft, bleiben immer noch 14.
Ja. Wie haben Sie sich denn vorbereitet?
Gar nicht? Ja, auch nicht.
Gar nicht?
Nee.
Sie haben gesagt, ich lasse es auf mich zukommen.
Auch nicht, ja. Ich lasse es auf mich zukommen. Und das Problem ist eben, es gibt ja auch kaum Möglichkeiten. Ne? Also gut, es gibt so Volkshochschulkurse, ja, aber da gehen zu wenige hin. Ansonsten wird man ja auf alles vorbereitet. Also ich meine, der Kindergarten bereitet einen auf den Ernst des Lebens vor, Schule, Ausbildung, Studium, auf den Beruf. Oh, und dann nichts mehr.
Ja, na gut, also man kann sich ja vorher was überlegen und sagen, es gibt, weiß ich, soziale Projekte, wo man sich engagiert oder irgendein Hobby, das man jetzt ausbauen kann. Also wenn man anfängt zu überlegen, fallen einem ja vielleicht auch ein paar Sachen ein.
Ja, das kann durchaus sein, aber wenn man das dann mal sicher genauer anguckt, was denn mit dem Hobby ist, dann ist dieses Hobby irgendwann auch nicht 14 Stunden füllen. Okay. Es gibt eine wunderbare Nummer von Thomas Freitag, der erzählt das Leben. Kabarettist, genau. Der erzählt das Leben eines Menschen, der in die Rente kommt. Der hat als Hobby, er baut Vogelhäuser. Nach 20 Vogelhäusern ist aber irgendwann auch der Bedarf in einem Umfeld an Vogelhäusern erfüllt. Also das heißt, das mit dem Hobby ist durchaus zweischneidig. Man muss eben sehen, was man tut.
Heißt das, dass Sie dann auch in ein ganz tiefes schwarzes Loch gefallen sind, weil das Telefon nicht mehr geklingelt hat und weil also die Mails also deutlich rückläufig waren?
Das Telefon war ja kaputt bei mir. Die erste Zeit hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich habe mich dann vom Festnetz auf dem Handy angerufen, um zu gucken, ob es noch geht. Es ging, es hat einfach nicht geklingelt. Das war wirklich ein Problem. Also nun bin ich glücklicherweise mit sehr viel Humor gesegnet als Person und habe dann über mich selber lachen können. Mhm. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich manchmal in der Wohnung im Kreis rumgelaufen bin und gesagt habe, was mache ich jetzt? Haben und Sie daraus ist die Idee entstanden, ich schreibe einfach darüber.
Haben Sie auch mit sich selbst geredet? Haben Sie das auch bemerkt?
Ja, aber ich habe festgestellt, ich duze mich.
Auch nicht schlecht. Ansonsten kennen Sie das Gefühl, dann doch tatsächlich in dieses tiefe, schwarze Loch gefallen zu sein, das man immer nur bei anderen bemerkt hat?
Man bemerkt an sich sowieso ganz viele Dinge, die man vorher nicht gemerkt hat, weil der Druck natürlich einfach sonst des Alltags und der Termine und so weiter sehr, sehr viel stärker geworden ist. Aber man bemerkt plötzlich, wenn man Zeit hat, was man auch für Unsinn machen kann. Zum Beispiel habe ich angefangen, meine Bücher nach Farbe der Umschläge zu sortieren. Und als ich damit fertig war, habe ich gedacht, okay, ich sortiere sie jetzt mal nach Größe. Ja, weil irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Und als ich das dritte Mal den Keller aufräumen wollte, habe ich festgestellt, er war noch aufgeräumt. Also man macht einfach so viel Quatsch.
Ja, und wie haben Sie sich dann aus dieser Spirale selber wieder rausgezogen?
Indem ich angefangen habe, drüber zu schreiben.
Gut. Sie haben als Unterhaltungsmensch im Fernsehen unfassbar viel erlebt. Beispielsweise mal das Warm-up eines gewissen Jürgen von der Lippe. Problem damals war nur, im Publikum saßen ganz viele Chinesen.
Also es war damals die Sendung So ist es. Es ist lange her, drittes Programm WDR. Und Jürgen hat eigentlich immer, ist wie viele der Künstler, immer raus und hat sozusagen vorher so eine Art Warm-up gemacht, einfach um zu testen, wie das Publikum so drauf ist und zu wissen, welche Art von Humor so ankommt. Da die meisten dieser Leute haben ihre Standardprogramme. Ich habe auch auf Warm-up gemacht, ich hatte auch mein Standardprogramm. Und er an diesem Abend und stellte fest, dass ungefähr die Hälfte des Publikums aus einer Besuchsgruppe aus China bestand.
Aha.
Dagegen ist ja prinzipiell nichts einzuwenden, wenn die Deutsch verstehen, was in diesem Fall aber nicht der Fall war. Und Jürgen machte seine normalen Witze und nur die Hälfte des Publikums lachte, die andere Hälfte guckte ihn mit großen Augen an. Das hat, sagen wir mal, für gewisse Verstimmungen gesorgt. Natürlich wurde die Sendung trotzdem aufgezeichnet, weil sie war ja live, also sie musste passieren. Aber die Stimmung an dem Tag war nicht besonders gut, das ist so.
Aber ansonsten war Jürgen von der Lippe durchaus einer, mit dem Sie gern zusammengearbeitet haben?
Immer wieder und über viele, viele Jahre.
Was hat den ausgezeichnet?
Jürgen ist einfach ein absolut authentischer Mensch, der natürlich genaue Vorstellungen hat, was von dem, was er machen möchte und machen will, aber durchaus in der Lage war zuzuhören. Das Einzige, wo wir nur nie aufeinander gekommen sind, waren seine Musikansagen. Aha. Die Künstler haben seine Ansagen geliebt, wir in der Redaktion haben sie gehasst.
Warum?
Weil wir nie genau wussten, wie lang sie werden. Es gab Ansagen, die waren länger als der eigentliche Musiktitel.
Okay.
Gut, Jürgen hat sich mit dem Künstler auch immer vorher auseinandergesetzt und kannte dessen Vita auswendig, aber er hat auch darauf bestanden, dass er diese Vita dann auch anschließend in der Ansage benutzen durfte und das war alles. Aber ansonsten ein super Typ. Ich habe mit ihm, zum Schluss hat er ja auch viel Theater gespielt und da habe ich dann noch Regie gemacht bei seinem Stück zusammen, weil wir einfach wirklich miteinander gut können.
Haben Sie ähnlich gern mit Alfred Biolek zusammengearbeitet, obwohl der ja ein gänzlich anderer Typ war?
Ja, wobei mit Alfred habe ich nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich habe damals die Einführung von Boulevard Bio betreut. In seine Shows, da hatte er einfach einen sehr guten Redakteur, der das gemacht hat und der mit ihm total auf einer Wellenlänge war. Insofern kenne ich ihn sozusagen immer nur aus Diskussionen, die wir halt zu bestimmten Produkten hatten. Aber ich hab ihn sehr geschätzt und fand einfach seine Art, Programme zu machen, damals bei Bios Bahnhof oder Mensch Meier, das war sensationell.
Ja, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, wie das ist, wenn irgendwann der Bedeutungsverlust einsetzt, weil man, wie jetzt auch Biolek dann seit vielen Jahren nicht mehr auf dem Schirm ist. Wie haben Sie ihn da erlebt?
Ja, der Alfred Biolek hat ja seine nachlassende mediale Bedeutung dann kompensiert, dadurch, dass er nach Berlin gezogen ist, in Berlin diese Art Salon gemacht hat, wo er eben halt Menschen zu Veranstaltungen eingeladen hat. Das ist dann leider ja sehr, musste er dann beenden, weil er diesen tragischen Unfall hatte und das eben halt einfach dann nicht mehr weitermachen konnte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Axel Bayer, der auch mal Wetten, dass zu verantworten hatte als ZDF-Unterhaltungschef. Die ganz große Showbühne, Mörderquote, ein Moderator, den es davor so nicht gegeben hat, danach vermutlich auch nicht, Thomas Gottschalk. Mhm. Was zeichnet den im Rückblick aus?
Eine unglaubliche, im positiven Sinne meine ich das, Selbstsicherheit. Mhm. Der wirklich vergleichsweise entspannt in diese Sendung ging, weil er von sich selber wusste, im entscheidenden Moment wird ihm immer etwas einfallen.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir eigentlich diesen Druck immens vor. Also du moderierst so eine Geschichte und weißt, wie viel dranhängt. Und dann musst du rausgehen. Dann musst du erstmal diese komische Treppe da runterlaufen.
Gut, das waren ja bei Wetten, dass nur 3 Stufen. Also.
Genau. Okay. Aber es sind dann 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Leute, die erwartungsvoll gucken.
Ja, das stimmt. Ich glaube, darüber darf man auch gar nicht nachdenken. Dann glaube ich, wird es schwierig. Aber Thomas hat einfach diese Ruhe gehabt nach dem Motto, das wird schon funktionieren. Er hatte auch, das muss man sagen, fand ich deswegen toll. Also deswegen auch die Frage, was war sozusagen das Schönste im Leben, würde ich immer sagen, dazu gehört in jedem Fall Wetten, dass. Und zwar deswegen, weil das ein unglaubliches Team war. Das hat diese Sendung so lange gemacht, dass alle Beteiligten genau wussten, was dazu funktionieren hat.
Und Gottschalk war natürlich auch ein begnadeter Unterhaltungsmoderator, auch wenn Interviews jetzt nicht seine allergrößte Stärke waren. Kann man es so formulieren?
Ja, das würde ich so formulieren. Also sagen wir mal, journalistisch war er jetzt nicht derjenige, der da absolut drauf war.
Wie war das bei dem Interview mit Madonna eigentlich?
Ja, das war sehr lustig. Wir haben ja immer versucht, dass die Stars, die da auftraten, irgendwie auch aufs Sofa gingen und möglichst sich auch an einer Wette beteiligten. Und Madonna hat dann also auch eingewilligt, aufs Sofa zu kommen. Da saß zu dem Zeitpunkt nur Jürgen von der Lippe, über den wir ja schon gesprochen haben. Und dann saß Gottschalk rechts, Madonna in der Mitte und von der Lippe links. Und das war so ein ganz normaler Abstand. Und Thomas stellte so die üblichen Fragen, wie es denn so wäre und wie denn so die Karriere und was denn so als nächstes käme. Und die guckte ihn dann immer nur an. Rückte immer ein bisschen weiter von ihm weg, immer näher an von der Lippe ran. Dann wendete sie sich zu Jürgen und sagte, who is this funny man? Wer ist dieser lustige Mensch?
Wie hat Gorbatschow reagiert, als er mit seiner Reißer auf dem Sofa saß?
Ja, das war natürlich, war eine super Geschichte. War übrigens nach Michael Jackson die zweithöchste Quote bei Wetten, dass in der Zeit, als ich da war. Das war schon natürlich toll, weil da war auch dieses ganze Thema mit dem sogenannten Grünen Kreuz, für das ja Gorbatschow war. Das war natürlich auch ein gutes Thema, auf das sich Thomas auch wirklich richtig vorbereitet hatte. Das muss ich wirklich sagen. Das Einzige war nur, dass wir hinterher so viel Ärger bekamen, weil die Bild am Sonntag eben unterstellte, dass die Gelder nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen.
Und wie ging die Geschichte aus?
Wie häufig bei solchen Geschichten.
Wie das berühmte Hornberger Schießen?
Genau. Also es wurde dann sozusagen nochmal gefragt, ob denn das Spendensiegel wirklich da war, wo es hingehörte. Und man stellte fest, es war also alles ein bisschen übertrieben.
Wie viele Millionen, Herr Bayer, musste das ZDF bezahlen, um Michael Jackson für Wetten, dass zu kriegen?
Lustigerweise weder Millionen noch sonst sehr. Also, das ist jetzt falsch, was ich sage. Es war schon viel Geld, aber es waren 50.000 Euro. Aha. Da war allerdings nicht nur Herr Jackson da drin, sondern das gesamte Ballett. Und es waren eigentlich nur die Reisekosten, die dafür gezahlt werden. Denn Honorare wurden grundsätzlich bei Wetten, dass nicht gezahlt, sondern nur ein Aufwand für die beteiligten Personen.
Wie haben Sie diesen Michael Jackson erlebt?
Ein großartiger Künstler und gleichzeitig natürlich eine total tragische Gestalt. Ein Mensch, der er gab nur wenigen die Hand. Ich gehörte glücklicherweise dazu, aber dieser Händedruck war total weich und nicht kraftvoll. Eher schüchtern, immer ganz zurückgezogen so. Und wenn der auf der Bühne war, dann explodierte der förmlich. Also wenn der probierte mit seinem Ballett, dann auch dort übte, dann war der eine andere Person. Dann war der wirklich granatenmäßig drauf, auch kraftvoll. Und dann ging der hinter die Bühne und war ganz schüchtern.
Also in der Außenwirkung auf mich hatte der immer was Maskenhaftes, was möglicherweise aber auch mit den vielen Operationen zu tun hat.
Ja, das sicherlich. Also ich glaube, es war einfach dieses, ich erinnere mich, das Gespräch hinterher mit Herrn Gottschalk, das ja, wir haben schon über seine Gespräche gesprochen, das im Prinzip nur aus wesentlichen I love you. I love you all, bestand so. Das lag aber eben halt einfach daran, dass der nach dem Motto, sprich mich bloß nicht an.
Aha. Ja. Angst.
Ja.
Wie haben Sie Cher erlebt?
Das totale Gegenteil. Ich hab zweimal mit Cher zu tun gehabt. Das erste Mal war, da habe ich noch eine Sendung gemacht für den WDR. Im Phantasialand. Und das Phantasialand ist ja, wenn man als ein Freizeitpark bei Köln und wenn man da hinter den Kulissen ist, ist das natürlich nicht so pompös, wie wenn man da drin ist. Und da gab es eine Bühne, wo sie auftreten sollte und sie kam nicht aus dem Auto. Sie hat sich geweigert auszusteigen, weil sie fand, das sei ihr nicht gemäß, was da sah. Ein einfach nur Betonbau. Glücklicherweise hatten wir vorher direkt die Bee Gees aufgezeichnet und die kamen raus. Die kannte sie und dann hat sie gesagt, auch wenn die da sind, dann kann ich auch aussteigen.
Ja. Also auch wenn die Geschichte von Cher eigentlich dagegen spricht, haben Sie trotzdem die Erfahrung gemacht, dass die erste Garnitur im Normalfall pflegeleichter, normaler, freundlicher war als die zweite oder dritte?
Also ich glaube, die erste Garnitur hat auch ihre Tücken gehabt. Ich erinnere mich, dass einmal Mariah Carey bei Wetten, dass nicht aufgetreten ist, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, ihr Kleid passt nicht. Und Elton John ist einmal bei Wetten, dass gelandet und gleich wieder weggeflogen. Der ist gar nicht erst ausgestiegen aus dem Flugzeug.
Warum?
Ja, keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das zweite Mal, als ich Cher dann traf bei Wetten, dass, wir hatten Cher wieder dazu überredet, eine Wette einzugehen und sie musste eine Wetteinlösung machen. Und die Frage war, was machen wir? Und die Sendung war im Dezember und wir haben ihr vorgeschlagen, okay, Cher, auf der Blockflöte Stille Nacht spielen. Das ist ein Weihnachtslied, das kennt man überall auf der Welt und das ist in C-Dur und das ist ganz einfach zu spielen. Und dann hat sie gesagt, okay, sie macht das und hat dann angefangen, auf der Blockflöte zu üben. Was dazu führte, dass ich alle 10 Minuten zu Cher gerufen wurde und Cher hat mir ihre Probenfortschritte vorgespielt. Der Satz, Herr Bayer, bitte zu Cher, der wurde schon zum geflügelten Wort an dem Tag.
Und wie war dann der Auftritt?
Wunderbar, permanent. Ich habe nur immer gehofft, dass bei ihr nichts reißt, weil das sie ist ja so stark operiert, dass die Haut schon fast ganz pergamentig geworden ist. Aber ansonsten war sie an dem Tag absolut entzückend. Und sie hat Stille Nacht auf der Blockflöte gespielt, als hätte sie nie in ihrem Leben was anderes gemacht.
Und die Haut hat gehalten.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Axel Bayer, der viele Jahre beruflich mit Unterhaltungsfernsehen zu tun hat. Und jetzt, nachdem er offiziell in diesem Bereich keine Funktion und keinen Job mehr hat, mehr oder weniger Fernsehen guckt?
Weniger, eindeutig. Also ich kann auch natürlich nicht mehr so unvorbelastet Fernsehen gucken. Also wenn ich Shows gucke, das tue ich immer noch nach wie vor, insbesondere wenn es jetzt neue Programme sind, weil ich einfach mal gucken muss, A, was ist das? B, wer hat das so gemacht? Mhm. Aber ich ertappe mich dann dabei, dass ich, also ich übertreibe jetzt, aber dass ich dann manchmal die Scheinwerfer zähle. Also ich gucke sehr stark einfach inzwischen auf die Machart, das ist so. Ja.
Wir haben eingangs kurz über Promi Big Brother gesprochen und den Auftritt beispielsweise des legendären Sportreporters Werner Hansch. Ist das ein Format, das zu dem gehört, was Harald Schmidt mal das Unterschichtenfernsehen genannt hat?
Gut, das hat er natürlich in seiner berühmten überspitzten Fassung gesagt. Aber es ist sicherlich ein Programm, das sich zunächst mal, als Big Brother auftauchte, gar nicht an die Unterschicht gewandt hat. Sondern ich war damals bei Endemol. Das heißt also, ich habe die Einführung von Big Brother durchaus sehr aktiv begleitet. Und im Wesentlichen wurde damals Big Brother gesehen von Abiturienten und Akademikern.
Ja, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich geändert hat.
Ja, das hat sich natürlich geändert. Ja. Es ist auch natürlich ganz bewusst heute anders konzipiert. Es soll sehr viel stärker für Aufregung sorgen. Ja, das ist aber letztendlich natürlich auch beim kommerziellen Fernsehen okay. Ich bin halt ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, immer gewesen, bei aller Kritik, die man natürlich auch daran haben kann. Aber ich finde, dass er gerade eben halt einfach in der derzeitigen Zeit, wo die medialen Angebote so viele sind und auch so unübersichtlich werden, dass da der öffentlich-rechtliche Rundfunk absolut wichtig ist.
Wenn Sie ARD und ZDF, also dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, einen Rat geben sollten, was die Unterhaltung und die Zukunft der Unterhaltung angeht, welchen Rat würden Sie geben?
Ich würde Ihnen in jedem Fall sagen, versucht nicht, die Privaten zu übertreffen. Im Zweifel können Sie es besser.
Das hat schon mal nicht funktioniert.
Nein, es wird auch nie funktionieren, schlicht und einfach, weil die Privaten einfach weniger regulatorische Vorschriften haben und einfach gnadenloser sein können und wollen. Deswegen muss sozusagen die öffentliche Unterhaltung darf aber auch letztendlich nicht zu seicht werden, denn dann ist es wiederum auch falsch. Ich glaube, dass sie gut beraten ist, ihre Farben wie Kabarett, Comedy und all das, was sie kann, durchzuführen, weil sie einfach sensationell macht, im fiktionalen Unterhaltungsprogramm zu arbeiten. Da ist sie unschlagbar.
Im linearen Bereich oder geht das auch wieder mehr in Richtung Sparten- und Nischenprogramm?
Alles. Also es gibt einfach nicht mehr nur den linearen Bereich, sondern man muss sehr viel stärker natürlich auch in die Mediatheken gehen. Was die ARD ja auch tut, das muss man ja sagen. Ich meine, die Mediatheken von ARD und ZDF sind im Vergleich die mehr gesehenen gegenüber den kommerziellen. Aber letztendlich liegt die Zukunft des Bewegtbildes im Internet.
Und worin liegt Ihre Zukunft?
mal gucken. Also vielleicht schreibe ich weiter. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich bin noch ein bisschen an der Hochschule. Und schauen wir mal, wohin das Leben mich noch so führt. Jedenfalls werde ich nicht nur ausschlafen, definitiv.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.